Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Herzlichen Dank. Heute befrage ich John Cohn von der Buchhandlung Cohn und Dobernick. Ahoi, John.
Hallo, Lars.
Lieber John, wie ist die Lage im deutschen Buchhandel? Vor allen Dingen im Buchhandel in der Schanze.
Also im deutschen Buchhandel ist es, glaube ich, divers. In der Schanze ist es ziemlich gut. Also uns geht es überhaupt nicht schlecht. Das hat diverse Gründe. Wir gehen nicht an Zahnfleisch wie so viele unserer Nachbarn hier, die in anderen Gewerken tätig sind. So kann ich das verkürzt sagen. Das gilt auch nicht nur für uns. Ich weiß das auch von anderen Kollegen, die auch, wie wir, Stadtteilbuchhandlungen betreiben, die gut organisiert sind. Denen sind die Kunden treu geblieben. Und wir haben sogar einige dazu gewonnen von dem großen Online-Händler, der während des Lockdowns irgendwie meinte, Bücher sind nicht mehr so wichtig. Und jetzt bestellen die halt alle bei uns. Das ist ganz schön eigentlich.
Das heißt, ihr seid neben Toilettenpapier und Nudeln werden auch Bücher reichlich verkauft und gekauft und seid damit Sieger der Krise?
Ja, also Sieger wollen wir ja nicht reden in dem ganzen Kram hier. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, also Buchhandlungen, wie wir das sind, die einfach während des Lockdowns auch sehr aktiv gewesen sind und die ihre Kunden währenddessen auch beliefert haben. Und wir haben auch ganz viel mit dem Fahrrad ausgeliefert und zu Fuß und wie auch immer. Und wir hatten vor allem ein ganz tolles Ding in Hamburg. Das will ich auch gerne, wenn das hier ein Hamburger Podcast ist, auch mal loswerden, weil wir haben eine Besonderheit gehabt in Hamburg. Der Einzelhandel durfte während des Lockdowns analog einer Poststelle, hieß das in der Verordnung, bestellte Ware rausgeben. Das heißt, dass die Leute zu uns kommen konnten und immer schön einzeln eintreten. Und wenn die Bücher bestellt hatten, dann durften wir die hier auch rausgeben. Und das hat uns das Leben gerettet. Und das war eine Hamburger Kaufmannsspezialität. Also man merkt doch, im Senat sitzen welche, die wissen, wie das geht.
Unbedingt. Sag mal, gibt es denn ein Buch, was sich so rauskristallisiert hat, was unwahrscheinlich oft gekauft wurde in der Corona-Krise?
In der Lockdown-Phase jetzt, meinst ja. du speziell oder zählt ja. die noch bis jetzt, die Corona-Krise?
Nö, jetzt hoffentlich kriegen wir immer mehr Normalität. Nee, aber ich meine jetzt speziell in der ganzen Geschichte, gab es dann da so eher so psychologische Ratgeber, könnte ich mir vorstellen, die da gekauft wurden oder wollten die Leute einfach Entspannungen haben Romane gekauft?
Also querbeet kann ich erstmal sagen, es wurden viele Romane bestellt und gekauft. Was ganz schön ist, wir hatten einige, also gerade auch Jüngere, die tatsächlich gesagt haben, oh, jetzt habe ich so lange nicht gelesen, jetzt mache ich das mal wieder. Und die wir auch am Telefon dann auch beraten haben, die dann gefragt haben, was kann ich denn mal einsteigen? Und viele auch, die dann so dicke Sachen gelesen haben, an die sie sich sonst nie herangetraut haben, weil sie nicht die Zeit dazu hatten. Was man auch gemerkt hat, war, natürlich haben auch viele Netflix geguckt und so, ne, aber irgendwann wird das ja auch langweilig und dann liest man doch mal wieder ein Buch. und dann gab es natürlich ein paar Titel, die in der Zeit auch gerade stark waren. Also stark bis jetzt auf alle Fälle, Sprache und Sein von Kübra Gümüşay, das muss ich unbedingt nennen.
Aus patriotischen Gründen, weil sie ja eine ganz wunderbare Hamburgerin ist.
Genau deswegen und weil es auch ein tolles Buch ist und weil sie auch toll ist und weil es uns auch freut, dass es, also es ist bis heute eigentlich, aber das war schon in der Zeit natürlich, sie hat das ganz kurz vorher, vor dem Lockdown wurde es veröffentlicht und das war bei uns so ein hausinterner Bestseller auf jeden Fall.
Ja.
Und da gibt es natürlich noch ein Buch, das wird nicht so viel gekauft, aber das gucken sich alle gerne an und das finde ich ein Hammer. Das ist nämlich ein Fotobildband, der da heißt Ischgl von Lois Heichenbleichner. Und der Lois, der hat schon seit Jahren, macht ja schon Fotos in Ischgl und hat jetzt tatsächlich direkt passend hier diesen Fotobildband. Und wenn du dir den anguckst, dann brauchst Wundert du keinerlei Erklärung mehr, dann weißt du alles. Also das ist wirklich echt krass. Aber das kaufen wenige, das will man dann, glaube ich, nicht mitnehmen. Aber wir haben es hier liegen. Also wer sich das mal angucken will, also ihr dürft es auch gerne kaufen. das finde ich, ist für mich. Und es gibt noch ein Buch, was ich auch dann, wenn ich schon jetzt über Bücher reden
ja.
Ganz neu jetzt, erst seit einer Woche da. Mhm. Das war übrigens auch in der Mopo mal so vorab, gab es da Wunderbilder schon veröffentlicht, sehr früh. So heißt das Corona Nights von Tim Oehler. Ist auch ein Fotoband. Und der ist während des Lockdowns in Hamburg unterwegs gewesen und hat einfach die leeren Straßen fotografiert. Das ist toll, finde ich. Das ist ein richtig toller Bildband. Sehr amerikanisch von der Art zu fotografieren. Bisschen stilisiert. Sieht aus wie so Filmstills, so ein bisschen. Aber ich finde das ganz großartig. Ist gerade bei Junius erschienen, auch ein Hamburger Verlag.
Was mich wirklich wundert, ist, dass die Verlage mittlerweile so eine Schnelligkeit an den Tag legen. Ne? Also früher war es ja so, da kam man mit einer Idee auf einen Verlag zu und dann konnte man in anderthalb Jahren ungefähr dann zur Buchmesse fahren. Aber dieser Verlag hat offensichtlich ein gutes Gespür gehabt und hat ruckzuck reagiert. Toll. Ja. Allein deswegen sollte man es mal kaufen.
Genau,
für den Mut, so Sachen so schnell zu machen. Ja, sag mal, wie ist denn das mit, ich habe neulich mit einer Bestseller-Autorin gesprochen, die sich ein bisschen gesorgt hat darum, Debütromane und so weiter in der Krise, weil die Leute möglicherweise nur auf die gesetzten Namen irgendwie setzen würden. Wie empfindest du das?
Also bei uns kann ich das so nicht wirklich bestätigen. Das ist natürlich so in dieser ganzen Zeit, also für die Debütanten, was blöd ist, was sehr wenig stattfindet, inzwischen geht es ja langsam wieder los, sind natürlich öffentliche Veranstaltungen, ne? Also Lesungen, die natürlich sehr wichtig sind, auch für die Autorinnen und Autoren, wo sie einfach auch natürlich von leben zum Teil, weil so ein Debütroman muss man sich nichts vormachen. Da bleibt, wenn da 3.000 oder 4.000 verkauft werden, sind da 2 Jahre Arbeit, die da drin stecken, nicht damit bezahlt. Und deswegen ist es wichtig, dass sie auch auftreten können und da Honorare kriegen und so. Das fällt alles weg, das ist bitter. Aber was die sonstige Aufmerksamkeit angeht, kann ich das nicht so komplett bestätigen, weil inzwischen gibt es natürlich auch viele andere Kanäle, wo über Bücher und auch über Newcomer gesprochen wird. Und der ganze Social Media Bereich ist natürlich wichtig und stark und auch bei Büchern, ne? Und da passiert natürlich unheimlich viel. Und Presse gibt es ja auch nach wie vor. Also ist gemischt, würde ich sagen, ne? Aber wir haben schon auch, fällt mir ein, Paula Irmschler zum Beispiel, Superbusen, das war auch so ein Buch, das wir unheimlich viel verkauft haben, auch in der Lockdown-Phase. Es war da auch gerade frisch auf dem Markt und das hat sich einfach rumgesprochen. Auch ohne face-to-face gesehen hat.
Ja. Wie viele Bücher liest du denn selbst in der Woche, um so auch Tipps weitergeben zu können? Ja, oder hast du mittlerweile genügend Angestellte, die dir genügend Tipps geben?
Genau.
Oder lässt dir vorlesen? Genau.
Genau. Nee, ich kann das, die Frage wird man natürlich auch, wird mir öfters gestellt, so.
Ja, sorry für die langweilige Frage.
Nein, überhaupt nicht, ist ja keine
Frage. Ja.
Aber ich habe ich natürlich eine Antwort, die ich auch schon oft gegeben habe. Das variiert total, ne? Also es gibt bei mir auch Phasen, wo ich wenig lese, weil ich einfach nicht dazu komme. Und wenn ich den ganzen Tag hier schwerstens gearbeitet habe, dann bin ich manchmal auch abends nicht mehr so richtig fit, um jetzt noch 4 Stunden am Stück zu lesen oder so. Deswegen schwankt das zwischen, sagen wir mal, 2 Bücher pro Woche und auch mal, aber es kommt auch mal vor, dass ich mal gar nichts lese. Es kommt auch vor, oder dass ich nur mal wo reingucke und aber irgendwie nicht so richtig den. Ich fange Bücher auch an, natürlich. Das ist das große Glück, was wir als Buchhändler haben, ist, dass wir natürlich unheimlich viel hier haben und wir können es uns leisten, dann auch Sachen wieder wegzulegen, wenn sie uns nicht so richtig zusagen.
Ja. Schaffst du dir besondere Situationen, um zu lesen, oder kannst du einfach überall lesen?
Mischung, aber ich kann am besten tatsächlich wirklich eigentlich zu Hause lesen. Das ist mir schon das Liebste. Am liebsten morgens. Ich bin morgens funktioniert mein Hirn einfach am besten. Das ist so. Ich lese aber auch viel abends. Ich lese, wenn ich Zeit habe. Ne? Ich bin nicht so jemand, was ich nicht so gerne mag, ist, jetzt habe ich eine Viertelstunde und jetzt lese ich mal schnell eine Viertelstunde und dann so häppchenweise. Das mag ich nicht so. Ich mag schon gerne mal eine Stunde am Stück haben.
Kriegt ihr die Bücher denn auch früher irgendwie? Also kannst du mir jetzt schon sagen, was so im Herbst passieren wird, wo du die Leute hinlenken würdest?
Also wir kriegen zum Teil, es ist ja sehr, sehr gemischt, ne? Also es gibt dann sogenannte Leseexemplare, die Buchhändler bekommen von den Verlagen. Die werden teilweise wirklich vorher produziert, manchmal auch in einer ganz einfachen Aufmachung. Manchmal bekommen wir auch elektronische Leseexemplare, also als PDF oder als E-Book. Wobei ich persönlich bin, ich lese nicht so gerne am Reader, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zum Teil manchmal, wenn wir ganz früh dran sind und wir wissen, das ist eine Autorin, Autor, auf den wir totalen Bock haben und wir kriegen das früh mit, dann kriegen wir manchmal auch eine Fahne, weil wir auch bei uns Lesungen veranstalten und da muss man vielleicht auch schon mal wissen, was da ist. Das geht dann manchmal wirklich richtig früh los. Aber wir kriegen auch viele Bücher, die wir nur in den Vorschauen, also in den Verlagskatalogen sehen und wo wir dann sagen, oh, das wollen wir aber dann, wenn es dann da ist, auch mal lesen und dann bekommen wir tatsächlich noch ein Exemplar extra, was wir dann so angucken können. Also von daher ist das immer eine Mischung, ne? Und gelesen wird immer bei uns. Ja. Vorher, nachher, hinterher, das ist so, ja. Ne? Also deswegen gibt es da auch keine pauschale Antwort, aber zum Teil kriegen wir die Sachen wirklich sehr früh, ja. Genau. Ich habe zum Beispiel mein Buch dieses Jahr, dieses Herbst, jetzt, das habe ich sehr früh gelesen zum Beispiel. Das kam tatsächlich klassisch als Leseexemplar. Und das habe ich gelesen und das kam dann 2-3 Monate später und da habe ich mich höllisch gefreut, als es dann plötzlich da
war. Welches war das?
Das ist von einem ganz jungen Amerikaner, der heißt, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, den Vornamen, Ray Curtis. Und das Buch heißt Chloris. Und das der Autor ist, ich glaube, noch keine 30 und seine Hauptfigur ist 72. Allein das finde ich schon super, ne? Und eine Frau. Und sowas finde ich immer klasse, wenn Leute das hinkriegen. Es ist so ein bisschen Abenteuerroman, Überlebensroman und sehr, sehr strange Figuren.
Ja. Wenn du zu fremden Leuten in die Wohnung kommst, guckst du dann erstmal, was sie so im Bücherregal haben? Ich mache das ja. Ich habe früher vor allen Dingen habe ich auf die CD-Cover geguckt und geguckt, ob ich hier richtig bin. Machst du das auch? Und wie hast du deine Bücher sortiert? Nach Farbe oder nach Fachgebiet?
Ja, also ich gucke jetzt nicht so sehr explizit, aber natürlich kriegt man mal was mit, was da so steht. sonst lädt mich ja keiner mehr ein, wenn ich sage, wie genau ich da gucke. Ne? man sieht ja schon ein bisschen so, was andere Menschen da stehen haben. Selber tatsächlich haben wir, ich mache das ja mit meiner Frau zusammen, Daniela Nick, also wir beiden sind ja nicht nur einen Laden zusammen, wir sind auch verheiratet und leben zusammen und so. Daher haben wir auch ein gemeinsames Bücherregal. Und das ist tatsächlich so, dass bei uns gar nicht mehr so viele Bücher bei uns bleiben, sondern wir haben irgendwann entschieden, nur noch so die wir richtig gut fanden, bleiben bei uns, weil sonst wird das würde bei uns so voll werden, dass wir da so ein bisschen restriktiv geworden sind. Und wir sind den ganzen Tag in der Buchhandlung und haben die ganzen schönen Bücher um uns. Also wir können ja auch dann sagen, oh, das ist aber so ein tolles Buch, das haben wir hier einfach als Dauertitel im Lager auch. Dann haben wir das ja auch sozusagen. Also von daher sind wir zu Hause, da haben wir gar nicht so wahnsinnig viele Bücher. Wir sieben auch mal immer wieder aus. Was wir versuchen zu sammeln, sind auf alle Fälle die von den Menschen, die bei uns gelesen haben, dass wir die auf alle Fälle versuchen komplett zu haben. Das werden dann auch schon immer mehr.
Und sortiert, für welche drei Bücher würdest du denn kämpfen und dein letztes Hemd geben, damit es in eurem gemeinsamen Buchregal steht?
Also, da gibt es ein Buch, das ist schon richtig, richtig alt, das steht auch in unserem Regal. Das hat mich damals einfach wahnsinnig geflasht. Das ist tatsächlich ein Sachbuch und das ist von Douglas A. Hofstetter und heißt Fargonauten. Ich glaube, das gibt's. Ich weiß gar nicht, ob das noch lieferbar ist. Der hat aber sehr, sehr früh sich darüber Gedanken gemacht, ob es möglich ist, künstliche Intelligenz zu erschaffen, ob das theoretisch überhaupt möglich ist. Der war damals sehr skeptisch. Ich glaube, wenn er das, heute wird er das wahrscheinlich anders sehen, aber das war sehr spannend. Da geht es um fluide Analogien. Der hat nämlich die Fluid Analogies Research Group gegründet. Mhm. Und da geht es einfach darum, wie funktioniert eigentlich unser Bewusstsein und sowas. Fand ich super spannend und das war so ein Buch, das will ich nicht missen auf alle Fälle. Dann finde ich immer, obwohl ich muss zugeben, ich habe es nur hier im Laden, habe ich zu Hause gar nicht stehen, siehst du, muss ich mal wieder mitnehmen. Ich finde das wichtigste Buch für mich, George Orwell 1984, nach wie vor.
Oh ja, das habe sogar ich gelesen.
Ja. Ja, kann man auch mehrmals lesen, das ist immer wieder echt, echt krass.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Selbst der große Marcel Reich-Ranicki hat mal gesagt in einem Interview, dass es gibt einige wenige Bücher, die er höchstens 5-mal gelesen hat. Und schon auf 5-mal wäre ich nicht gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, nicht. Ich auch nicht.
Ist das wirklich so? Bei dir, meine ich?
Dass ich so Bücher so oft lese, meinst du? Oder wieder lese?
Mm-hmm.
Nee, mache ich auch nicht. Habe ich gar nicht Zeit dazu. Also ich muss ja immer neuen Kram oder will auch immer neuen Kram lesen.
Ja.
Aber Orwell 84 habe ich tatsächlich schon mehrmals gelesen.
Okay, also so, dann noch das dritte Buch und dann musst du noch verraten, wie die sortiert sind. Ob farblich oder nach Fachgebiet. Ja.
Also drittes Buch, so spontan, so wichtig, muss ich jetzt mal passen, weil das sind, glaube ich, einige, die ich alle. Ich kann generell sagen, falls ihr das mal hört, würde sich bestimmt freuen. Wir haben so eine schöne Sammlung mit Büchern aus dem Bilger Verlag. Das ist so ein ganz kleiner Schweizer Ein-Mann-Verlag, der einfach die schönsten, auch die am schönsten gestalteten Bücher macht. Und der hat uns am Anfangszeit unserer Buchhandlung, haben wir da so gelernt, wir können unsere eigenen Bestseller machen, weil die Bücher kannte keiner, die haben wir nur hier bei uns verkauft. Und da gibt es zum Beispiel von Urs Augsburger Die Schattwand. Das ist ein wichtiges Buch für unsere Buchhandlung. Das war unser erster hausgemachter Bestseller tatsächlich. Das ist ein Bergroman, wo ich damals auch überlegte, als wir hier ganz neu angefangen hatten, ich fand das Buch so toll, aber kann man denn in Hamburg Bergbücher verkaufen?
Na klar, wir haben einen riesen Alpenverein hier.
Ja, eben, aber das war mir damals nicht so richtig klar. Also das wäre vielleicht das dritte, Urs Augsburger Die Schattwand, die Originalausgabe.
Nicht das okay, Fachbuch. So und jetzt noch Farbe oder Fachgebiet?
Nee, eher nach Autoren so ein bisschen und manchmal auch die von diesem Bilger Verlag, eben, die haben wir alle zusammenstehen, aber es ist auch ein bisschen wild. Also es ist nicht so, wir müssen ja in der Buchhandlung schon immer sortieren, damit ich das zu Hause nicht so machen. Also,
so. Lieber John, die Viertelstunde ist so schnell vorübergegangen, dass wir jetzt schon länger gesprochen haben. Es hat großen Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir bald mal wieder sprechen hier am Telefon oder spätestens, wenn ich demnächst zu euch komme und wieder ein paar Bücher kaufe. Deinen Tipps natürlich folgend. Kohn und Dobernick. In der Schanze habe ich vorhin gesagt, ist es eigentlich fast mehr Karo-Viertel, ne?
Ja, wir sind im Niemandsland, ne? Zwischen Schanze und Karo. Okay.
Also, vielen Dank und Ahoi.
Ja, Lars, vielen Dank auch. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und bis die Tage.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.